Die DHV News vom 7. März 2025. Unter Kanzler Merz wird Cannabisgesetz zurückgedreht. Medical: Cannabisimporte boomen, Urteil gegen Bloomwell. Mit freundlicher Unterstützung von Dirk's Grow Shop und Medcan One Stop. Herzlich willkommen bei den DHV News. Ich habe einige Vorbemerkungen diesmal. Nutzt die Sprungmarken, wenn ihr keinen Bock darauf habt. Punkt 1 ist weitere Bewegung vorne im Intro. Habt ihr vielleicht gesehen bei den Diamantsponsoren. Wir müssen uns vorerst verabschieden von Seeds24, bedanken uns für die großartige Unterstützung im letzten Jahr und haben damit auch wieder ein Plätzchen frei. Vielleicht für einen anderen Samenhändler, wer weiß. Falls jemand sich dafür interessiert, auf unserer Seite handverband.de findet ihr die Informationen, wie ihr als Firma den DHV als Diamantsponsor unterstützen könnt und damit jedes Mal hier in dem Vorspann und Abspann der DHV News euer Logo unterbringen könnt. Ja, Punkt 1. Punkt 2. Nächste Woche gibt es wieder keine normalen Studio-News von hier. Höchstens eine kleine Nachricht von unterwegs, bin ich noch nicht ganz sicher. Da bin ich nämlich in Wien bei der 68. Session der United Nations Commission on Non-Narcotic Drugs, CND und so weiter. Muss ich noch ein bisschen üben. Ich bin nämlich zum ersten Mal da. Wird nämlich Zeit nach all den vielen Jahrzehnten meiner ganzen Aktivisterei, mich mal jetzt auf der UNO-Ebene umzugucken. Da gibt es ja diese internationalen Verträge und diese UNODC-Geschichte. Das sind die, die dafür zuständig sind, die Verträge zu verwalten, zu verändern, zu reformieren, zu verbessern und so weiter. Cannabis-Legalisierung da vorzubereiten. Auf jeden Fall gucke ich mir das mal an, aus Anlass dessen, dass eine italienische Organisation mich zum Thema Führerschein dahin eingeladen hat. Und ich war immer schon neugierig, wollte mir das mal ansehen. Also jetzt kommt die Revolution, jedenfalls was mich angeht, auch auf der UN-Ebene an. Dafür leider keine News nächste Woche. Dann nochmal der Hinweis, GMM-Organisatoren sollten sich jetzt bei uns melden. Dazu findet ihr auch einen Artikel auf der GMM-Seite, gmm-deutschland.de. Wer also in seiner Stadt noch einen Global Marihuana Marsch machen will, organisieren will, Anfang Mai und sich noch nicht bei uns gemeldet hat, sollte das jetzt tun. Dann noch eine tolle Nachricht. Der Ticketverkauf für die nächste Cannabis-Normalkonferenz hat angefangen. Und es gibt noch tolle Early-Bird-Rabatte. Dafür steht das Programm natürlich auch noch nicht komplett. Das ist noch lange hin. Im November sind wir wieder am Start mit der Cannabis-Normalkonferenz. Aber wie gesagt, jetzt Tickets sichern ist eine gute Angelegenheit und können ja noch mal ordentlich was sparen. Und wer schon mal da war, weiß ja, wird sowieso gut. Und ein letzter Punkt. Wir haben noch einen neuen CSC-Anbauverein, also eine Mitgenehmigung, der uns jetzt unterstützt. Da gibt es ja mittlerweile ziemlich viele, die eine Genehmigung haben. Vier davon sind es, glaube ich, jetzt, die auch den DHV offiziell unterstützen, so ähnlich wie unsere Firmensponsoren, nur eben in dem Fall als Anbauverein. Ja, die helfen uns, weil wir Cannabis legalisieren, weil wir uns natürlich auch darum kümmern, ja, dass jetzt nicht alles zurückgedreht wird, dass auch die Anbauvereine weiterarbeiten dürfen und so weiter. Grasberg e.V. hat sich nämlich angemeldet. Ich dachte erst, das wäre jetzt irgendwie so ein Witz über die Bergstraße oder so, vielleicht sogar Bergisches Land, wo ich herkomme. Aber nee, Grasberg ist tatsächlich eine echte Stadt, ja, eine Gemeinde in Niedersachsen, die heißt Grasberg. Und von daher war es ja wirklich auch angesagt, da auf jeden Fall so einen Anbauverein ziemlich schnell aufzumachen. Und das haben die geschafft, die Jungs von Grasberg e.V. Herzlichen Glückwunsch, willkommen, danke für die Unterstützung. So, jetzt aber zum Thema: Wird das Cannabis-Gesetz zurückgedreht? Natürlich die Frage, die sondieren da so vor sich hin irgendwie CDU und SPD. Das habt ihr vermutlich ja mitbekommen über die Medien, wenn ihr nicht total unterm Stein irgendwo lebt. Aber um vorwegzunehmen, ich weiß natürlich auch nichts. Ich kann euch auch nicht sagen, das geht jetzt so und so, die werden das zurückdrehen oder diesen und jenen Kompromiss finden oder haben schon so und so viel drüber geredet. Das ist natürlich vertraulich, was da gesprochen wird. Da kriege auch ich nichts von mit. Und auch sonst praktisch niemand, der nicht dabei ist, so ungefähr, bis auf wirklich Parteispitzen und so. Ich kann also nur jetzt spekulieren hier mal in dieser Ausgabe der DHV News, gut informiert spekulieren vielleicht, wie ich halt bin. Also ich fange ja nicht bei Null an sozusagen, aber es bleibt Spekulation. Insofern, wer hier jetzt harte Nachrichten zu dem Thema erwartet, kann skippen, ja, hier das längere Gelaber, was jetzt hier kommt, oder gleich nächste Woche einschalten. Vielleicht die späteren Themen sind interessanter für euch dann. Aber manche wollen ja vielleicht auch wissen, was ich mir jetzt gerade so dabei denke, wenn ich mir das Spiel da angucke. Und vielleicht auch ein paar Hintergrundinfos, die bis jetzt auch keine große Rolle gespielt haben, auch im Weedmob irgendwie in den offiziellen Debattiererei-Kanälen da. Zum Beispiel, wer es so in den Bundestag geschafft hat. Ja? Viele von euch haben das vielleicht noch nicht so mitgekriegt von den klassischen Leuten, die wir kennen als drogenpolitische Sprecher. Atesh Gürpina von Linken ist wieder dabei, sehr schön. Genauso Kirsten Kappert-Gonter von den Grünen. Die bleiben uns erhalten. Wer weg ist, ist Dirk Heidenblut, aber das ist jetzt auch keine Überraschung. Der hat ja gar nicht wieder kandidiert. Das war klar, dass er ja nicht mehr dabei ist. Aber Karm Wegger hat es geschafft, ganz knapp reingekommen. Das ist natürlich eine super Nachricht, dass sie wieder am Start ist, zumal das eben tatsächlich nicht ganz klar war. Das ist also knapp gewesen auf der bayerischen Landesliste, aber es hat eben am Ende gereicht. Und wer auch wieder dabei ist, ist die drogenpolitische Sprecherin der Union, die bisherige Simone Borchardt. Vielleicht ist sie aber auch bald wieder weg, ja, weil die gleichzeitig jetzt schon wieder in MacPom als Landrätin kandidiert. Ja, ich weiß nicht so genau, was man da macht als Landrätin in MacPom, aber jetzt will sie scheinbar gleich wieder weg aus dem Bundestag. Mal sehen, ob die am Ende noch eine Rolle spielt oder nicht. Die war die meiste Zeit eine harte Gegnerin auch der Cannabis-Reform, eben CDU-like, aber zuletzt hat sich einigermaßen gesprächsbereit gezeigt, was das Thema angeht. Und mal so angedeutet, dass vielleicht auch die CDU ihre Meinung zum Thema vielleicht noch mal ein bisschen reformieren könnte. Logischerweise nicht mehr dabei ist Christine Lüttke von der FDP, weil die ganze FDP nicht mehr dabei ist. Und das heißt auch, wir haben eine Legalize-Partei weniger im Bundestag. Ja, das einmal auch mal so rein formal mal feststellen sollten wir vielleicht. Wir hatten zuletzt ja 4 von 6 Parteien im Bundestag, die die Legalisierung befürwortet haben. Das hört sich natürlich gut an, also rein parteienmäßig betrachtet eine schöne Mehrheit. Die haben wir immer noch, aber eben nur noch 3 von 5 statt 4 von 6. Da ist insgesamt jetzt eine Partei weniger im Bundestag. Und was wir auch nicht mehr haben, ist eine Mehrheit der Sitze sozusagen im Bundestag für Legalisierung. Das war ja zuletzt locker der Fall, da ist ja zusätzlich zur Ampelkoalition auch die Linken, müssen wir auch noch mitzählen sozusagen. Also eine satte Mehrheit, die ist jetzt natürlich total zerschmolzen irgendwie mit den Wahlergebnissen. Und im Grunde haben die beiden Gegen-Cannabis-Parteien, CDU und AfD, eine Mehrheit und CSU. Ja, die haben eine Mehrheit gegen Cannabis-Legalisierung im Bundestag. Wenn sie denn koalieren würden, hätten wir verloren. Ja, dann würden die uns fertig machen, uns alle ins Gefängnis schmeißen. Aber nun ist es ja so, dass die CDU ganz klar gesagt hat, sie will keine Koalition mit der AfD machen. Und in Deutschland ist es eben auch nicht üblich, in einer Koalition mit anderen Oppositionsparteien dann irgendwie bei bestimmten Themen mal wechselnde Mehrheiten zu organisieren und mal mitzustimmen und mal nicht und so weiter, sondern in Deutschland läuft das halt normalerweise so oder immer bis jetzt so, dass man eine Koalition hat, verabredet seine Sachen und alles, wo man sich da nicht einig ist, wird abgelehnt von der Opposition, auch wenn eine der Parteien dafür sein sollte. Insofern sind wir da einigermaßen auf der safen Seite, was jetzt irgendwie diese eigentlich formale Mehrheit im Bundestag gegen das Cannabisgesetz angeht. Die wird sich nicht formieren und zusammentun, um das Cannabisgesetz abzuschaffen. Jedenfalls nicht, wenn es tatsächlich zur schwarz-roten Koalition kommt. Das ist natürlich jetzt auch noch nicht ganz klar. Ja, wenn die jetzt da doch scheitern sollten bei den Sondierungen und Koalitionsverhandlungen, dann sieht die Sache wieder anders aus. Aber das ist im Moment sicherlich eher unwahrscheinlich, weil wir eben auch aus anderen Gründen unbedingt jetzt uns irgendwie regierungsfähig machen müssen. Also keine sehr akute Gefahr. So, jetzt also die Frage, was passiert jetzt bei den tatsächlichen Verhandlungen, die jetzt stattfinden? Wenn die SPD nicht einknickt und Rückschritten da zustimmt im Koalitionsvertrag, sind wir auf der sicheren Seite. Ja, die kann Rückschritte verhindern, die SPD. 2 Fragen sind jetzt entscheidend. Nämlich eine, wie sehr die SPD zum Cannabisgesetz steht. Ja, werden die das mit Klauen und Zähnen verteidigen, das Cannabisgesetz gegen alle möglichen Verschlimmerungsanträge der CDU oder wenn die CDU das auf den Verhandlungstisch legt, werden die keine Zugeständnisse machen oder doch sich auf irgendwas einlassen. Immer einen Hustenschnitt machen hier. So, fertig gehustet, hoffe ich, fürs Erste. Ich war gerade bei dem Thema, wie hoch hängt die SPD das Cannabisgesetz, wie sehr wird sie es verteidigen in den Verhandlungen? Und das hängt natürlich auch davon ab, wie die SPD denkt, wie die Wähler dazu stehen. Und deswegen haben wir ja auch dazu aufgerufen, bei der Bundestagswahl, nach der Bundestagswahl. Schreibt den Parteien eure Meinung, warum ihr sie gewählt habt. Eben natürlich wegen Cannabis-Legalisierung, insbesondere wenn ihr die SPD gewählt habt. Ich habe euch gewählt, weil ihr die Cannabis-Legalisierung so weit durchgesetzt habt, wie es jetzt ist, und auch noch weitergehen wollt in die Richtung. Und ich erwarte von euch auch, dass ihr das macht und jetzt nicht mit der CDU irgendwelche faulen Kompromisse macht. Fertig. Ja, ganz kurze Mail. Damit die Bescheid wissen, ne, was sie da wichtig hochhalten sollten in den Koalitionsverhandlungen. Textempfehlungen dafür findet ihr nochmal unter unserer Wahlanalyse auf der DRV-Seite. Aber ihr könnt natürlich auch was Eigenes schreiben jetzt. Ne? Die Wahl selber ist ja schon eine Weile her. Ein paar kleine Impulse noch, die vielleicht bei der ganzen Sache eine Rolle spielen könnten. Olaf Scholz zum Beispiel, der ja nicht der große Legalisierungskämpfer je gewesen ist, der sich vor der letzten Wahl schon hat überreden müssen, lassen müssen noch vom damaligen Juso-Vorsitzenden Kevin, ja, dass er doch dafür sein soll für die Legalisierung. Und zuletzt auch in der TV-Show nochmal gesagt hat im Wahlkampf, das Cannabis-Gesetz wäre jetzt okay, wie es ist, aber weiter würde er nicht wollen. Ja. Der wird jetzt nicht mehr teilnehmen an den Koalitionsverhandlungen, ist also weg und wird da eben auch uns nicht verkaufen für irgendwas anderes. Aber der neue starke Mann der SPD, Lars Klingbeil, ist auch kein großer Legalize-Kämpfer, ja, ist damit auch nicht ständig nach vorne getreten. Und auf der anderen Seite ist natürlich jetzt wichtig, wie hoch hängt die Union das Thema, wie sehr werden die darauf drängen, irgendwelche Rückschritte zu vereinbaren. Und für die Frage gibt es einen wichtigen Impuls, das ist einmal ein Statement von Thorsten Frey, der ja Fraktionsgeschäftsführer ist der Union und auch Teil des Sondierungsteams, also einer der wichtigsten Leute da in der CDU, der auf Abgeordnetenwatch ein Statement abgegeben hat, wo er sagt, ja, wir sind gegen das Cannabis-Gesetz, wir werden das mal versuchen, irgendwie zurückzudrehen. Aber wichtig ist das nicht. Wir haben viel wichtigere Sachen zu tun. Ja, also wir werden uns da nicht verkämpfen dafür. Und dann lieber gucken, dass wir jetzt hier mit Bundeswehr und Migration das irgendwie geregelt kriegen. Und das ist ja fast schon ein Angebot an die SPD, zu sagen, komm, also das werden wir jetzt nicht bis zum Äußersten treiben. Wobei natürlich das auch nur eine Person ist, ein Statement, wie ich immer dazu sage. Ja, kann natürlich sein, dass der von seiner restlichen Fraktion da komplett überrannt wird, von den ganzen Cannabis-Hassern. Aber die Wahrscheinlichkeit ist jetzt nicht so sehr groß beim Fraktionsgeschäftsführer. Jedenfalls spielt er eine größere Rolle als die, die dann doch wiederum einen Rückschritt gefordert haben. Nämlich, damit waren jetzt diese Woche in Medien der Gesundheitssprecher der Fraktion, Tino Sorge, und der Rechtspolitiker Günther Krings. Beide CDU-MdBs, die eben gesagt haben, ja, wir wollen Rücknahme der Cannabis-Legalisierung unbedingt durchsetzen. Noch zu ein paar anderen wichtigen Leuten, die bei den Verhandlungen jetzt dabei sind, schon mal in den Sondierungen dabei sind. Zwei Ministerpräsidenten von Bundesländern, von den beiden einzigen Bundesländern, die noch keinen Anbauverein genehmigt haben, nämlich Anke Rehlinger aus dem Saarland und eben Söder, Ministerpräsident von Bayern. Beide sehr restriktiv, was die Anbauvereine angeht und sicherlich in den Verhandlungen keine großen Freunde des Cannabis-Gesetzes. Auf CDU-Seite nochmal erwähnenswert Lindemann und Kretschmer, die beide offensichtlich kein Problem haben mit der massenhaften Verschreibung von Cannabis als Medizin. Lindemann ist mit aufgetreten, als beim FC Paderborn Fußballverein jetzt ein neuer Sponsor aufgetaucht ist, aus der Branche. Und Kretschmer als Ministerpräsident von Sachsen hat halt große Produzenten bei sich im Bundesland sitzen und auch Händler, große Cannabis-Apotheke. Und die haben ihn scheinbar überzeugt, dass das ganz doch okay ist mit dem medizinischen Cannabis. Also die werden jetzt da auch keine großen Ambitionen haben, in dem Thema was zurückzudrehen. Bei der SPD wiederum ist nur eigentlich nur einer dabei, den ich schon als klaren Legalisierungsbefürworter identifizieren würde, nämlich Hubertus Heil. Also das ist bei den Sondierern sicherlich kein einfaches Spiel für Cannabis. Aber es spielt während der ersten Sondierungsphase jetzt offensichtlich, soweit man mitkriegt jedenfalls, keine wesentliche Rolle, unser Thema. Es ging ganz offensichtlich um wichtigere Dinge, wo die CDU auch immer gesagt hat, ja, Cannabis legalisieren, wir haben viel wichtigere Probleme und so weiter. Und jetzt sehen sie offensichtlich endlich nach dem ganzen Tamtam im Wahlkampf ein, wir haben auch jetzt wichtigere Dinge, als das Cannabis-Gesetz zurückzudrehen. Cannabis wird jetzt in der folgenden Phase, die jetzt kommt, in den echten Koalitionsverhandlungen dann erst richtig eine Rolle spielen. Ja, also die werden jetzt in Sondierungen am Anfang das jetzt nicht so hochhängen, dazu sagen, wir müssen uns unbedingt vorher das Thema abräumen, damit wir überhaupt anfangen zu reden. Ja, das ist ja der Sinn der Sondierungsgespräche, ein paar grundsätzliche Themen abzuräumen, damit man nicht am Ende sieht, oh, wir haben ja da einen großen Dissens, wir können jetzt doch nicht Koalition machen, ne? Aber eben, jetzt geht es dann in die Ebene rein, runter zu den Fachpolitikern, alle möglichen Details, die da gerne in den Koalitionsvertrag reinschreiben würden. Und da wird Cannabis sicher eine Rolle spielen. Und da werden auch die Fachpolitiker wieder eine Rolle spielen. Also insbesondere zum Beispiel Carmen Wegge, aber auch Tino Sorge oder Simone Borchardt auf der Unionsseite. Und dann geht es eben wieder zurück. Ja, wahrscheinlich werden die sich da noch nicht ganz einigen und die CDU will das unbedingt dann aufrechterhalten, das Thema noch nicht geklärt ist. Und dann ganz hinten raus wird es dann spannend. In dem Zusammenhang ist jetzt auch mal interessant, zusammen mit den Forderungen von Sorge und Krings, also von den CDU-Leuten, die gesagt haben, wir wollen aber unbedingt zurückdrehen, wurde auch der Kollege von der GdP wieder zitiert, und zwar nicht der eigentliche Chef Kupelke, sondern sein Vize Alexander Peutz. Und der ist offensichtlich ein Cannabis-Reform-Gegner immer gewesen, hat immer wildes Zeug erzählt und auch diesmal wieder was erzählt von wegen, der Schwarzmarkt würde nicht zurückgedreht werden durch das Cannabis-Gesetz, was ich für kompletten Blödsinn halte. Und das wird immer klarer auch, dass das nicht sein kann. Aber er bleibt dabei, die Geschichte immer wieder zu erzählen. Obwohl ja eigentlich die GdP offiziell seit 2-3 Jahren eine neutrale Haltung zu dem Thema hat, offiziell per Mitgliederversammlung und so, ja, wir halten uns da raus, Politik soll das entscheiden, wir wollen nur was Pragmatisches haben, aber so benimmt sich Peutz jedenfalls nicht. Warum erwähne ich das jetzt überhaupt? Weil natürlich die CDU, wenn die jetzt nicht einfach so durchgedrückt kriegen, wir drehen einfach alles 1:1 zurück, sich überlegen müssen, was wollen wir denn dann eigentlich, ja, für Details zurückdrehen? Und eigentlich haben die gar keine Ahnung davon, was sie eigentlich im Detail wollen, weil sie sich im Detail mit dem Cannabis-Gesetz gar nicht befasst haben. Die haben immer nur dagegen polemisiert und jetzt müssen sie aber dann doch mal irgendwann auf den Tisch legen. Und dann hören die sich natürlich an, was ihre Buddies dazu zu sagen haben. Bundesärztekammer und Polizeigewerkschaften, die ja mit ihnen zusammen die ganze Zeit gegen das Cannabis-Gesetz gewettert haben. Und wenn von Polizeigewerkschaften jetzt konkrete Dinge kommen an Vorschlägen, dann ist auch einigermaßen naheliegend, dass die CDU das übernehmen wird, wenn sie schon nicht komplettes Zurückdrehen durchsetzen kann. Und deswegen will ich jetzt mal zitieren, was Peutz beim RND, Redaktionsnetzwerk Deutschland, gesagt hat, beziehungsweise wie der da zitiert wird. Und zwar heißt es da, denkbar wäre etwa, anstelle von Eigenanbau und Anbauvereinen den Verkauf in ausgewählten Abgabestellen zu ermöglichen. Dadurch wäre zumindest eine gewisse Verantwortung sowie die Kontrolle staatlicher Institutionen als auch steuerrechtliche Vorteile abzuleiten. Also das ist erstmal eine positive Nachricht, muss ich auch dazu sagen. Ja, das ist zum ersten Mal, dass ich höre, dass Peutz sich für den Verkauf in Cannabis-Fachgeschäften ausspricht. Also habe ich ihn eben vielleicht ein bisschen zu viel geschimpft, ja, wenn er jetzt dann doch sich das vorstellen kann oder sagt, am Ende, ne, wenn wir sowieso schon nicht komplett zurückdrehen können, dann ist für uns als Polizei eigentlich besser, wenn es auch eine regulierte Abgabe gibt, ja, und dann irgendwie dann Zugang dann jenseits des Schwarzmarkts geregelt wird. Wobei da auch eben drin steckt, dass er sagt, also insbesondere die Anbauvereine, die werden nicht vernünftig staatlich kontrolliert, wobei das ja gerade Problem ist für, das geht ja nicht richtig vorwärts mit den Anbauvereinen, weil die viel zu viel staatliche Kontrolle haben und viel zu viel Regeln einhalten müssen und so was für privat und ehrenamtlich also organisierte Vereine kaum möglich ist, überhaupt irgendwie zu erfüllen, die ganzen Auflagen. Und auch von Verantwortung ist ja auch die Rede davon. Ja, dass man mit einer richtigen mit einem regulierten Markt, mit Fachgeschäften ja dann ein gewisses Maß an Verantwortung dann auch da mit reinkriegen würde. Und das würde ich als Beleidigung empfinden, wenn ich jetzt da so ehrenamtlich versuchen würde, so einen Verein aufzubauen. Und man kriegt ja mit in den Medien, was für Leute das sind. Ja, die sind verantwortlich unterwegs, die wollen Verantwortung übernehmen und wollen da keinen Schmuh machen. Und Peutz tut jetzt so, als wäre das jetzt vollkommen unmöglich, unkontrollierbarer Sumpf von Sodom und Gomorra da in den Vereinen. Ja, das ist halt kompletter Blödsinn. Aber irgendwie hat er was dagegen. Und er sagt eben auch, von wegen, ja, großes Lob, er ist jetzt für Cannabis-Fachgeschäfte, er will die haben anstatt Eigenanbau und Anbauvereine. Und da sind wir beim Punkt. Ja, das könnte zum Beispiel sein, hat die CDU dazu aufgreift dann. Ja, wenn sie sagt, okay, was sagen unsere Buddies, welche konkreten Details wollen wir denn jetzt zurückdrehen? Und wir kriegen dann eingeflüstert von der Polizeigewerkschaft, ja, Eigenanbau und Anbauvereine sind schlecht. Ja, dann kann es gut sein, dass sie das erstmal bei den Koalitionsverhandlungen auf den Tisch legen. Ob sie jetzt auch der Forderung nach Fachgeschäften nachkommen, ist natürlich eine andere Frage. Das glaube ich jetzt eher nicht. Aber vielleicht sind sie auch da in ihrem Kampf dagegen, gegen Fachgeschäfte, nicht mehr so vehement unterwegs, wenn selbst so jemand wie Poit sagt, okay, Fachgeschäfte sind vielleicht gar nicht so blöd. Und dafür muss ja noch nicht mal ein Gesetz geändert werden, sondern da müssen ja nur die Modellprojekte genehmigt werden. Die Anträge liegen auf dem Tisch, die sind möglich nach dem aktuellen Cannabis-Gesetz. Und ich habe die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben, dass das auch unter einem Kanzler Merz möglich ist, dass wir da in den nächsten Jahren vorwärts kommen. Letztendlich aber, wie gesagt, wird es an der Standfestigkeit der SPD liegen, ob alle Rückschritte abgewehrt werden können oder nicht. Also nochmal, schreibt der SPD gerne schon mal eine Mail und sagt denen, klare Kante bitte halten hier, ja, keine Rückschritte beim Cannabis-Gesetz. Einzelnen SPD-Abgeordneten, euren Wahlkreiskandidaten meinetwegen auch nochmal oder Vertretern eures Wahlkreises der SPD und dem Parteivorstand. Wir machen aber jetzt noch keine eigene E-Mail-Aktion. Da werden wir natürlich auch jetzt ständig gefragt, ja, wollt ihr nicht jetzt schon mal sofort wieder loslegen, ja, eine große E-Mail-Bombe und die SPD zupflastern ohne Ende, vielleicht auch die CDU und so weiter. Das machen wir aber erstmal nicht. Das machen wir nur dann, wenn sich wirklich abzeichnet bei den Verhandlungen, dass ernsthafte Rückschritte zu erwarten sind. Ja, das, wir merken, das läuft da in die falsche Richtung. Bis jetzt würde ich erstmal sagen, okay, liebe SPD, ja, ihr kriegt ja mit, wir gucken dahin. Ja, es gibt viele Leute, die sich jetzt schon melden bei euch, aber wir werden euch jetzt nicht irgendwie zu bombardieren mit irgendwelchen Protesten, solange es noch gar nichts gibt, wogegen zu protestieren. Ja, weil das ja auch das Verhältnis zur Politik nicht unbedingt verbessert, wenn man mitten in so einer stressigen Phase wie Koalitionsverhandlungen da denen die Postfächer flutet. Das ist auch nicht nur schlecht für den DAV dann letztendlich in einer weiteren politischen Kommunikation, sondern auch für die Handfreunde insgesamt. Ja, die haben da natürlich wenig Bock, sich mit euren Rechten zu befassen, wenn ohne Not im Prinzip da irgendwie Riesenstress gemacht wird. Aber wir werden genau hinschauen und sobald wir irgendwie mitkriegen, dass es doch Probleme geben sollte, dann werden wir natürlich auch aktiv werden. Bleibt jedenfalls spannend in den nächsten Wochen. Und ich habe es schon mal erwähnt, beim nächsten Thema kommen wir jetzt nochmal kurz auch, kann ich gut anknüpfen beim Thema Cannabis als Medizin. Es könnte natürlich auch da sein, dass es Gegenstand der Verhandlungen wird. Die einfache, massenhafte Verschreibung von Cannabis aus der Apotheke ist in Medien rauf und runter Thema, wird von Ärzteverbänden, von Apothekenverbänden kritisiert und auch von Politikern. Aber auch da halte ich den Rückschritt nicht für sehr wahrscheinlich. Ich habe eben schon gesagt, also zwei der, selbst der Sondierer der CDU haben damit offensichtlich kein Problem. Und die Vorzeichen sind da eher umgekehrt, sind eher SPD-Politiker, die da sagen, das geht so nicht, wir müssen da zurück. SPD-Gesundheitsminister von Bundesländern zum Beispiel. Aber das scheint mir dann am Ende in dieser Gemengelage auch kein Problem zu sein. Ich würde nicht erwarten, dass sie jetzt ausgerechnet bei dem Thema rangehen und alles andere so lassen, wie es ist. Ist auch gar nicht so einfach, weil sie dann ja im Prinzip Cannabis wieder, also hier der Gesundheitsminister von Rheinland-Pfalz oder was, hat vorgeschlagen, Cannabis wieder ins BTMG aufzunehmen, nur als Medizin. Das geht technisch gar nicht, meiner Meinung nach. Gar nicht vorgesehen, so eine Kategorie im Betäubungsmittelgesetz. Da müssen sie also wirklich dann schon mehr zurückdrehen als nur Medizin und ich glaube nicht, dass das irgendwo hinführt. Die werden eher dann irgendwann raffen sozusagen, dass immer noch besser ist, Cannabis aus der Apotheke zu verteilen als Schwarzmarktgras. Und dann letztendlich die fehlenden Fachgeschäfte das Problem sind, wenn ich das nicht will, dass so viel Gras in der Apotheke vertickt wird. Und dass das Problem nicht an der einfachen Verschreibung liegt, ne, sondern einfach an der fehlenden Alternative. So, das vorweg gesagt, jetzt mal eigentlich die Meldung, um die es mir geht beim Thema Cannabis als Medizin, die sich diese Woche ergeben haben. Zwei verschiedene. Einmal sind Zahlen da, was den Import von medizinischem Cannabis angeht im letzten Jahr, 2024. Die Verschreibung ist ja deutlich einfacher geworden, nachdem das Cannabis-Gesetz in Kraft getreten ist, also nach dem 1.4. Wir reden also nicht über ein ganzes Jahr, sondern über eine Entwicklung, die sich danach dann erst ergeben hat. Und es ist wirklich jedes Quartal mehr geworden, der ganze Import, sodass es am Ende 72 Tonnen ungefähr gewesen sind, die letztes Jahr importiert worden sind. Und das war ein riesiger Anstieg, ja, also über 100% mehr. Und 40 Tonnen mehr als im Vergleich 2023. Das heißt, da sind 32 Tonnen eingeführt worden, 2023. Und jetzt 72 Tonnen im letzten Jahr, 40 Tonnen mehr. Und das ist natürlich zum großen Teil tatsächlich Cannabis, was vorher auf dem Schwarzmarkt verkauft worden ist. Ja, vielleicht tatsächlich ein paar zusätzliche Konsumenten, die vorher nicht konsumiert haben. die wirklich neu dann als Medikament dann dabei sind jetzt sozusagen, weil sie vorher Schwierigkeiten hatten, auch Cannabis verschreiben zu bekommen. Aber ein Teil wird sicherlich vorher als Patient oder wie auch immer auf dem Schwarzmarkt eingekauft haben und den Schwarzmarkt verdrängen. Und das ist erheblich, 40 Tonnen. Wir rechnen ja ungefähr mit 400 Tonnen Cannabis insgesamt auf dem Genussmittelmarkt ohne Medizin. Das heißt, 40 Tonnen wären davon alleine schon 10%, die letztes Jahr zusätzlich über die Apotheken rausgegangen sind, die auf dem Schwarzmarkt nicht mehr verkauft werden. Also allein deswegen ist das auch schon Unsinn mit der Gewerkschaftsgelaberei da, von wegen der Schwarzmarkt profitiert vom Cannabisgesetz. Ja, bestimmt nicht. 40 Tonnen, wo sollen die denn herkommen an zusätzlicher Nachfrage, die auf einmal über Apotheken verkauft werden? Wie gesagt, egal, was man davon hält, das muss man nicht gut finden. Aber ist eben so, und das wird eben nicht mehr auf dem Schwarzmarkt verkauft. Der zweite Punkt, auf den ich raus wollte, ist ein Urteil, was ganz frisch heute bekannt geworden ist, nämlich vom OLG Frankfurt gegen die Telemedizin-Plattform Bloomwell. Die haben einen auf den Deckel gekriegt, da hat das Gericht gesagt, die haben illegale Werbung betrieben für eben die Verschreibung von Cannabis für ihr System da und haben das bei Endkonsumenten gemacht. Und das darf man eben nicht für verschreibungspflichtige Medikamente offensichtlich. Da kann man Informationen für Ärzte bereitstellen, also rein sachliche Informationen oder für eine Marke werben bei Ärzten, aber nicht bei Endkonsumenten. Und dagegen hat Bloomwell verstoßen, laut Gericht, und muss das jetzt einstellen. Außerdem ging es um Details bei der Provisionszahlung von Ärzten für die Plattform, wenn die da eben so ein Beratungsgespräch vermittelt haben. Ist noch nicht rechtskräftig, das Urteil. Bloomwell kann in Revision gehen. Ich nehme auch an, das zu tun, weiß ich aber noch nicht. Aber selbst wenn nicht, wenn es in Kraft tritt, ja, egal ob jetzt in der nächsten Instanz oder ob die gar keine Revision einlegen, ist das nicht so, dass das grundsätzliche Geschäftsmodell damit in Frage gestellt worden ist. Die haben ja nicht gesagt, euer Geschäftsmodell ist illegal, sondern nur die Werbung dafür. Und das heißt, da wird sich dann vermutlich was tun, dass nicht mehr so aggressiv geworben wird wie bisher in den ganzen Social-Media-Plattformen und so weiter. Aber grundsätzlich können die weitermachen, auch mit diesem Urteil. Und insofern müsst ihr euch da jetzt keine riesigen Gedanken drüber machen, wenn ihr jetzt gerade vorhabt, sozusagen da euch ein Rezept zu besorgen oder auf ein Folgerezept dann nachher angewiesen seid. Das wird also wohl weitergehen. Trotzdem, erste Mal so ein Urteil, relativ hochkarätig auch und relativ grundsätzlich, aber das natürlich nicht nur Bloomwell betrifft, sondern alle möglichen anderen Plattformen auch. Das kann also sein, dass ihr demnächst in sozialen Netzwerken weniger von dieser Werbung seht.
Alle sagen, Cannabis ist legal, aber du kannst es nirgendwo kaufen? Keine halben Sachen. Cannabiskonsumenten werden immer noch diskriminiert. Wir kämpfen für einen sicheren Zugang zu Cannabis in Fachgeschäften, praktikable Regeln für Eigenanbau und Anbauclubs sowie bessere Bedingungen bei Cannabis als Medizin. Unterstütze unsere Arbeit mit einer Spende oder Mitgliedschaft. Schon ab 5 Euro im Monat. Man muss die Pflanze gießen, damit sie wächst. Deutscher Hanfverband. Deine Stimme für echte Legalisierung.
So, und jetzt haben wir noch Auswirkungen des Cannabisgesetzes auf Verkehrsunfälle. Da kamen jetzt auch ein paar Nachrichten. Und zwar erst aus Brandenburg und Bayern von der Polizei, die gesagt haben, wir haben jetzt also viel mehr Drogenfahrten, Cannabisfahrten, Fahrten unter dem Einfluss von Cannabis. Das war so der Hauptclaim aus Brandenburg. Und in Bayern war auch die Rede von mehr Unfällen unter Cannabis-Einfluss. Da waren wir natürlich erstmal erstaunt, ja, und haben auch mal nachgefragt, jeweils bei der Polizei Brandenburg und Bayern, wie die das genau gerechnet haben, ab wann die überhaupt davon ausgegangen sind, dass man unter dem Einfluss ist. Erste Jahreshälfte dann eben 1 Nanogramm, zweite Jahreshälfte 3,5 Nanogramm, weil da hat sich der Grenzwert ja verändert. Und in Bayern war das wohl auch so. Bayern hat geantwortet, Brandenburg nicht. Und letztendlich ist es schwer, da rauszufiltern sozusagen, wie belastbar diese Behauptungen sind. Es gibt auch gar keine statistische genaue Auseinanderdröselung bei Verkehrsunfällen insbesondere, wenn die unter Drogeneinfluss stattgefunden haben, nach Cannabis und anderen Substanzen. Alkohol, ja, wird nochmal einzeln aufgeführt, aber Cannabis immer noch zusammen mit den anderen Substanzen. Das wird wohl statistisch demnächst jetzt erst geändert, dass das einzeln irgendwie überhaupt gezählt wird, weil es ist ja gar keine illegale Droge mehr. Aber das macht es eben auch schwierig, jetzt genau im Nachgang des Gesetzes rauszufinden, welche Wirkung das genau hat, ob es wirklich mehr Verkehrsunfälle gibt oder mehr Fahrten unter Cannabis-Einfluss. zumal ja auch die Kontrollhäufigkeit deutlich zugenommen hat. Gerade Bayern hat ja immer gesagt, wir müssen jetzt ganz fürchterlich viel Verkehrskontrollen machen wegen dem Cannabisgesetz, werden jetzt alle bekifft fahren und deswegen müssen wir jetzt fürchterlich viel Kontrollen machen. Obwohl, das ist ja auch pure Spekulation. Und wenn ich mehr Kontrollen mache, finde ich natürlich auch mehr Leute, logischerweise. Und das könnte eben auch ein Effekt bei der ganzen Sache sein. Zumindest bei der Frage Fahrten unter Einfluss. Unfälle unter Einfluss ist natürlich was anderes. Das sind ja keine Kontrolldelikte sozusagen. Ich finde nicht mehr Unfälle, wenn ich jetzt mehr Kontrollen mache. Von daher ist da dann schon der Punkt, wenn die sagen, sind mehr Leute, die einen Unfall gemacht haben, unter Einfluss von Cannabis gewesen, dann wird das schon auch Hand und Fuß haben. Trotzdem insgesamt schwache Datenlage. Ja. So ganz klar ist das noch nicht. Auch die Frage, waren jetzt diese Fälle in der ersten Jahreshälfte oder in der zweiten Jahreshälfte? Wann sind die überhaupt aufgeschlagen? Weil eben durch die Änderung des Grenzwertes in der zweiten Jahreshälfte die Definition sich auch geändert hat. Also viele, viele Fragezeichen noch offen. Und mitten da rein, in diese Gemengelage sozusagen mit den schlechten Nachrichten aus Brandenburg und Bayern, springt jetzt Rheinland-Pfalz rein und hat die Auswirkungen, Verkehrsunfallbilanz 24 veröffentlicht, so, sag ich mal so. Auch mit einem eigenen Chart für die Frage, wie hat sich das entwickelt mit den Unfällen unter THC-Einfluss von 2023 auf 2024 mit der Überschrift kein Anstieg von Verkehrsunfällen unter dem Einfluss von THC. Also Rheinland-Pfalz, ganz klar, die konnten keinerlei Zunahme nachweisen, dass mehr Unfälle passiert wären. Und eigentlich hätten die auch sagen können, die Verkehrsunfälle unter dem Einfluss von THC sind sogar gesunken, weil die Unfälle insgesamt, die Zahl der Unfälle unter THC-Einfluss deutlich geringer ist als 2024. Allerdings gab es 2 Verletzte mehr oder so bei diesen Unfällen und deswegen haben sie sich wahrscheinlich getraut zu sagen, ist halt insgesamt zurückgegangen. Weil das natürlich dann gleich wieder skandalisiert werden könnte, ne? Von wegen, das Wichtigste sind doch die Verletzten und da sind aber 2 mehr Verletzte. Trotzdem insgesamt weniger Unfälle unter THC-Einfluss. Was natürlich auch damit zusammenhängen kann, dass jetzt neuerdings dann eben in der zweiten Jahreshälfte Leute zwischen 1 und 3,5 Nanogramm eben nicht mehr als unter dem Einfluss gewertet worden sind. Auf jeden Fall insgesamt eine schöne Nachricht, ja, das beruhigende Nachricht, dass hier jetzt doch nicht irgendwie jede Menge bekiffte Leute andauernd Unfälle verursachen. Jedenfalls nicht in Rheinland-Pfalz, nur in Bayern. Aus Trotz vielleicht gegen Böhmen Söder. Jetzt haben wir noch eine internationale Nachricht. Trump fordert Todesstrafe. Das war auch fast schon, ja, das ist also eine sehr kurze Nachricht. Vielleicht an alle, die gehofft haben, dass Trump jetzt da derjenige ist, der endlich Cannabis legalisiert auf Bundesebene in den USA. Danach sieht es im Moment nicht aus. Ja, so, er ist ja auch ein Republikaner und die Republikaner sind grundsätzlich viel mehr dagegen als die Demokraten. Und die haben das ja auch immer ausgebremst, weil die Demokraten nie irgendwie beide Kammern frei hatten, Mehrheit hatten in beiden Kammern. Dadurch ist es ja bis jetzt nicht zustande gekommen und ist eben auch, wird immer unwahrscheinlicher. Also gerade in den einzelnen Bundesstaaten sind auch Demokraten, Republikaner immer mehr dabei, auch wieder die Daumenschrauben anzuziehen. Ja, da ist auch so ähnlich wie bei uns, muss die Szene in den USA auch teilweise jetzt Abwehrkämpfe führen gegen irgendwelche Verschärfungen. Ja, und Trump läuft halt rum und sagt seinen Leuten, lass doch mal die Todesstrafe für Drogendealer wieder anwenden. Ne? Also nicht unbedingt auf Cannabis bezogen, aber auf jeden Fall ein Zug Richtung mehr Repression, der nicht unbedingt ein gutes Vorzeichen ist, auch für die Frage, wie das mit Cannabis weitergeht. So, dann haben wir noch 3 Termine. In Halle gibt es den Hanftisch der Ortsgruppe am 14.03. In Mannheim auch ein Hanftisch, also so eine lockere Gesprächsrunde am 18.03. Und ein Infotisch am 22.03., also ein Infostand irgendwo in Heidelberg, in dem Fall der Ortsgruppe Rhein-Neckar. So, ich hoffe, meine blöde Husterei habt ihr jetzt irgendwie einigermaßen überstanden und Martin hat jetzt nicht irgendwie zu viel Föhn gekriegt mit der ganzen Schneiderei hier. Das ist ungewöhnlich, ja. Da musste ich 450 oder mehr Ausgaben hier veranstalten, bis ich zum ersten Mal so eine Husterei hatte mitten im Vortrag. Ja, das ist einfach noch nie gehabt. Letzte Woche war ich gar nicht da wegen Lungenbrand, ne? Jetzt geht es wieder, aber ausgerechnet beim News-Vortragen huste ich hier einen mehr zurecht. Naja, deswegen höre ich jetzt auf. Wünsche mir trotzdem, dass ihr jetzt das Video liked, ja, trotz alledem und die DHV-Kanal abonniert und Glocke drückt und so. Und vor allen Dingen Fördermitglied werden beim Handverband wäre auch super. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und geruhsamen Abend.